Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Heute bei uns zu Gast Josef Kraus. Herzlich willkommen, Herr Kraus.
Guten Tag, freut mich, dass ich jetzt zum dritten oder vierten Mal hier bei Ihnen in der Stiftung sein darf.
Genau, wir sind heute live in Saarbrücken und wir wollen über Deutschland sprechen. Also steht Deutschland vor dem Kollaps? Sie haben ja letztes Jahr ein Buch geschrieben, Im Rausch der Dekadenz. Das haben wir ja auch schon vorgestellt und ich habe ein Zitat von Ihnen gelesen. Wie die Zukunft des Landes aussieht, dann, also wenn man wissen will, wie die Zukunft des Landes aussieht, dann muss man in die Schulen schauen. Und was sieht man denn aus Ihrer Sicht, wenn man in die Schulen schaut derzeit?
Ja gut, das ist nun ein Aspekt, was die Zukunft unseres Landes betrifft, nämlich der Aspekt Bildung. Da habe ich jetzt mal den ganzen Aspekt Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft, Parteien, Zivilgesellschaft und so weiter mal außen vor gelassen. Aber das, was Sie jetzt zitieren, das ist tatsächlich eine zuverlässige Prognose. Wir haben mittlerweile in Deutschland einen, vor allem in den Ballungsgebieten, einen weit überdurchschnittlich überhälftigen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund. Kürzlich habe ich eine Statistik ganz aktuell in die Hand gekriegt, dass unter den 40.000 Schulen in Deutschland mittlerweile über 1.000 Schulen einen 90-prozentigen Migrantenanteil haben. Die bündeln sich natürlich auch wieder in ganz bestimmten Regionen, Ballungsgebieten und so weiter. Und das bedeutet, das ist natürlich ein Indikator, erstens für die demografische Entwicklung, zum Beispiel auch dafür, dass es unter den Deutschen selbst halt eine ausgeprägte Armut an Kindern gibt. Es fehlen ein, zwei Generationen, wenn nicht sogar drei Generationen, dass man andererseits aber natürlich auch sehen muss, so wird die Gesellschaft in 10, 20 Jahren in der jungen Erwachsenenwelt ausschauen, verbunden mit all den Problemen, zum Beispiel eben Integrationsproblemen. Mhm. Integrationsprobleme, die üblicherweise anfangen mit Problemen im Bildungsbereich.
Mhm. Ja, Sie waren ja 30 Jahre lang Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Sie waren über 20 Jahre lang Direktor eines bayerischen Gymnasiums als Oberstudiendirektor. Und wenn Sie jetzt mal so die Zahl sehen, 90% der Kinder an einer Schule haben Migrationshintergrund. Da gibt es ja auch Probleme mit dem Thema Sprache. Also viele können wahrscheinlich auch nicht Deutsch. Was heißt denn das für eine Schule? Also kann ich ja überhaupt noch geregelten Unterricht stattfinden lassen?
Das Problem ist, dass im Grunde genommen Unterricht nicht mehr so stattfinden kann, wie man sich das vor 40 oder 50 Jahren vorgestellt hat. Ja. Die Unterrichtssprache Deutsch, die das A und O ist für die Vermittlung von Bildung, für das Verstehen von Bildungsinhalten, hat natürlich gewaltig gelitten. Wir schulen heutzutage zu Tausenden, zu Zehntausenden Kinder mit Migrationshintergrund der ersten und der zweiten Generation ein, die nur rudimentär Deutsch können, wo sich die Eltern zum Teil auch weigern, dass die Kinder Sprachlernklassen besuchen beispielsweise. Ja. Gut, wenn ich das so sage, heißt das natürlich nicht, dass es nicht auch die anderen, die positiven Beispiele gibt. Ich kann Ihnen aus meiner eigenen Erfahrung als Gymnasialdirektor ein wunderbares Beispiel nennen oder mehrere wunderbare Beispiele nennen. Zum Beispiel eine meiner Schülersprecherinnen hat türkische Wurzeln, die hat nach dem Abitur auf CSU-Ticket für den Stadtrat kandidiert. Also wenn das nicht ein herausragendes Beispiel von Integration ist, die gibt es natürlich auch, die gibt es auch. Aber insgesamt belasten natürlich diese Anteile von Kindern, die man etwas verschleiernd auch etikettiert mit der Abkürzung NDH, nicht deutscher Herkunftssprache, ja, belasten natürlich das Unterrichtsgeschehen für eine Klasse insgesamt. Und wir haben, das ist jetzt über 20 Jahre her, seitdem will man das nicht mehr so genau zu Papier bringen, aus politisch korrekten Gründen. Wir haben in den ersten beiden PISA-Studien der Jahre 2000 und 2003 ganz dezidiert, übrigens auch im internationalen Vergleich, die Diagnose bekommen, ab einem Anteil von 20-30% Migrantenanteil sinkt signifikant das gesamte Leistungsniveau einer Klasse. Also, das muss man mit berücksichtigen, jetzt mal unabhängig, was die demografische Entwicklung betrifft, die Zusammensetzung der Bevölkerung eines Tages, wie schaut es bei den 20-, 30-, 35-Jährigen aus, sondern auch, was die Bildungsbasis betrifft.
Ja, ein anderes Thema ist ja, dass immer mehr junge Menschen Abitur machen. Also die Quoten gehen hoch und ein gutes Drittel eines Jahrgangs macht oder absolviert das Abitur. Auch die Durchschnittsnoten gehen hoch. Die liegen, glaube ich, bei 2,27 mittlerweile in Deutschland.
Viel besser.
Viel besser. Viel okay, besser. Dann habe ich noch alte Zahlen. Aber Thema Abitur und Wert des Abiturs. Also sehen Sie das auch problematisch, dass es da eine Inflation an Abiturzeugnissen gibt in den letzten Jahren?
Also ich will mal ein bisschen grundsätzlicher und bildhafter ausdrücken. Diese Bildungsnation hat hervorragend funktioniert und war weltweit angesehen, weil die zwei großen Herzkammern des Bildungssystems funktioniert haben. Die eine Herzkammer, die gymnasiale, akademische Bildung, und die andere Herzkammer, die nicht-gymnasiale und die berufliche Bildung. Diese beiden Herzkammern harmonieren nicht mehr, um es in der medizinischen Fachsprache auszudrücken, weil die eine Herzkammer hypertrophiert, die gymnasial-akademische Schiene, und die andere auf die Art und Weise atrophiert, also schrumpft. Und wir haben tatsächlich nun diese schiefe Situation, dass wir pro Jahr mehr Studienanfänger haben als junge Leute, die eine berufliche Ausbildung anfangen. Dass wir in Deutschland, das ist jetzt vielleicht ein künstlicher Vergleich, aber zeigt irgendwo die Gewichtung, dass wir in Deutschland 330 Berufsbildungsordnungen haben, aber 18.000 Studienordnungen haben. Und dann kommt das mit dazu, was Sie einleitend angesprochen haben. Ja, es ist eine Abiturientenquote in manchen Ballungsgebieten nicht mehr 30%, sondern da machen über 50% und 60% okay. Das Abitur. Ja. Und es sind tatsächlich Noten nicht in der Größenordnung 2,7, sondern wir haben in mehreren Bundesländern Abiturdurchschnittsnote von Noten von 2,1, 2,2, 2,25 in mehreren Bundesländern. Das waren früher Spitzenabiturzeugnisse. Und wir haben einen wachsenden Anteil von Abiturzeugnissen, wo vorne vor dem Komma eine 1 steht, eine 1, steht. Schulen, die renommieren mit 1,92 Durchschnitt, mit 40-45% Einser-Abiturienten. Da sage ich einfach nur, das ist Betrug. Da werden Zeugnisse zu ungedeckten Schecks. Die Hochschulen merken es. Sie müssen in vielen Fächern Liftkurse einrichten, weil die jungen Leute oft nicht mehr in der Muttersprache, im Englischen, vor allem Mathematik, in den Naturwissenschaften, das mitbringen, was man bräuchte für entsprechende Studiengänge im Bereich Ökonomie, Naturwissenschaften, Informatik und so weiter mehr.
Ja, Thema Bildung ist ja auch ganz entscheidend, also auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für die Demokratie. Und da habe ich ein weiteres Zitat von Ihnen gefunden oder eine Aussage in dem Interview. Und zwar, Sie haben ein Gedankenexperiment gemacht. Sie haben gesagt, okay, wenn ich jetzt autoritärer Herrscher wäre, dann würde ich gucken, dass das Volk A verdummt. Und dann würde ich gucken, dass ich den Leuten Angst mache. Was haben Sie damit gemeint?
Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, das war eine Kernaussage meines vorletzten Buches mit dem Titel Der deutsche Untertan, mit dem Untertitel damals Vom Denken entwöhnt, wo ich versucht habe, den deutschen Michel aufzurütteln, doch ein bisschen kritischer zu werden. Und diese ja, abstrakte Aussage war so gemeint, dass man tatsächlich mit diesen beiden Methoden, wenn man sie clever genug einrichtet, ein Volk beherrschen kann, an der Nase rumführen kann, Angst machen. Dafür habe ich den Begriff der Phobokratie entwickelt. Phobokratie, herrschen mit Angst. Habe übrigens dann, weil ich ein bisschen tiefenpsychologisch geprägt bin, auch gefragt, ja, warum neigen Diktatoren oder autoritäre Persönlichkeiten zu Phobokratie, zu regieren mit Angst? Vielleicht, das war dann das Wortspiel, vielleicht weil sie unter Demophobie leiden, weil sie unter Angst vor dem Volk leiden. Also das ist die eine Möglichkeit, ein Volk zu bändigen. Ich habe da durchaus dann etwas gewagt, den Schlenker gemacht. Phobokratie hat stattgefunden in der Corona-Politik. Phobokratie hat stattgefunden, findet immer noch statt, was die Klimapolitik betrifft. Es wird den Leuten Angst gemacht, vor Millionen Toten, wenn sie sich nicht impfen lassen. Es wird den Menschen Angst gemacht vor dem Schmelzen der Eispole. Wenn du den Müll nicht trennst, sterben alle Eisbären, so ungefähr. Mhm. Ja, jetzt mal karikiert zugespitzt. Das ist die eine Möglichkeit, ein Volk zu bändigen, zu fesseln mit Angst. Angst kommt von Enge, mhm. Angst beengt letztendlich das Denken und beengt letztendlich auch die Handlungsmöglichkeiten. Und die andere Möglichkeit dazu, parallel dazu, ja, Verdummung. Verdumme ein Volk, beziehungsweise halte einem Volk Informationen, Bildung vor, ja, dann kannst du sie umso leichter indoktrinieren.
Ja, genau, auf das Thema Angst kommen wir vielleicht noch zu sprechen, aber das Thema Verdummung, also sehen Sie da irgendwo Ansätze hier bei uns aktuell, also wo Sie sagen, okay, da erkenne ich das so ein bisschen?
Also wenn ich mir so manche Lehrpläne anschaue, wo es keine verbindlichen Punkte mehr, Inhalte mehr gibt, keine verbindliche Lektüre mehr gibt, wo man darauf verzichtet, Gedichte auswendig zu lernen, wo die Rechtschreibung nicht mehr bewertet wird, wo der Grundwortschatz, also der aktive Wortschatz, den am Ende einer vierten Klasse ein Grundschüler haben sollte, ja, über die letzten Jahre, Jahrzehnte hinweg, von 1300 auf 1100, auf 900, auf 700 Wörter reduziert wurde, dann ist das Verdummung. Denn je geringer mein eigener Wortschatz ist, desto weniger kann ich Welt wahrnehmen, kann ich mir ein Urteil bilden. Der bekannte österreich-britische Philosoph, Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein hat mal den Satz geprägt, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.
Ja.
Und je enger meine sprachlichen Grenzen, desto enger auch meine Möglichkeiten, Welt wahrzunehmen und zu beurteilen. Und da ist einfach abgebaut worden, da ist unglaublich abgebaut worden, was natürlich dann an Einschränkungen noch, was das Sprachvermögen betrifft, dazu kommt. Das ist bei jungen Leuten ja die iPad, iPhone, Handysucht mit einer Reduzierung auf Bruchstücke von Sätzen, zwei, drei Wortsätze und das Ganze vielleicht auch noch, wie viele Zeichen kann man schreiben? Bei X glaube ich 140 Zeichen.
Was, ein bisschen mehr?
Oder mittlerweile auch ein bisschen mehr. Also das ist ein Reduktionismus, der stattfindet und der tatsächlich verdummend wirkt.
Ja, Sie haben es ja angesprochen, Smartphone-Nutzung. Also ich würde sagen, das ist auch irgendwie eine Seuche unserer Zeit. Also müsste man da aber nicht irgendwie in den Elternhäusern ansetzen, indem man sagt, okay, also es ist vielleicht besser, wenn man den Kindern abends vorliest, anstatt jetzt irgendwie auf dem Tablet was zu schauen.
Wir haben gegen diese um sich greifende digitale Verdummung nur eine Chance, wenn hier präventiv in den Elternhäusern im ersten Lebensjahrzehnt gearbeitet wird. Wenn die Eltern positive Vorbilder sind, wenn Eltern nicht sich ablichten lassen, solche Bilder findet man zuhauf im Internet, wie sie am Abendtisch beim Abendbrot sitzen und jeder hat, supermoderne Familie, sein Handy in der Hand. Ja. Eltern müssen hier Distanz vorleben, müssen, was Lesen betrifft, was Vorlesen betrifft, was Erzählen betrifft, was gemeinsame Nachrichtensendungen betrifft und Diskussion darüber, hier Vorbild sein, unbedingt. Und dann muss natürlich auch Schule hier sehr asketisch vorgehen. Dieser Hype, ich mag zwar eigentlich keine Anglizismen, aber dieser Rummel um die Digitalisierung von Bildung, das setzt sich allmählich bei kritischen Pädagogen, auch Bildungswissenschaftlern durch, führt in die Irre, er verdummt letztendlich. Ich habe es mal in eine Formel gebracht, so als Wortspiel gebracht. Wer meint, er könnte mit einer Digitalisierung, einer totalen Digitalisierung von Bildung den Digital Native kreieren, der hat am Ende nur digitale Naivlinge.
Ja, das ist ein guter Satz, aber wir wollen noch mal ganz kurz auf das Thema Angst zurückkommen. Also Sie haben es ja angesprochen, Angst vor der Klimakatastrophe, Angst vor dem Coronavirus oder aber auch Angst vor anderen Sachen. Wenn wir jetzt mal auf die Klimakatastrophe schauen, also das ist ja, wie Sie gesagt haben, sehr mit Angst wird da gespielt. Also alles wird ganz schlimm und es verwandelt sich hier alles in die Hölle. Also müsste man da nicht viel mehr sagen, okay, also es gibt jetzt einen Klimawandel und da wird es Länder geben, die davon profitieren. Es gibt Länder, die haben Probleme. Und eigentlich müsste ja das Stichwort dann auch sein, Thema Anpassung. Also wie gehe ich damit um? Also baue ich vielleicht mehr Klimaanlagen in die Häuser ein oder lasse zum Beispiel die Kernkraftwerke an, schalte die nicht ab, um halt CO2-armen Strom zu produzieren. Also warum geht man dann in Deutschland so sehr auf das Negative und sieht nicht irgendwie auch die Chancen, die es ja auch gibt?
Deutschland geht auch hier wieder einen Sonderweg. Den andere Länder, Sie haben das Stichwort Atomkraft genannt, den andere Länder einfach nicht gehen. Mhm. Weltweit sind hunderte von Atomkraftwerken in Planung oder im Bau. In europäischen Ländern, in China ohnehin und so weiter mehr. Es ist, ich sag's mal etwas zugespitzt, es ist wieder der etwas ausgeprägte deutsche Größenwahn, zu glauben, mit einem Bevölkerungsanteil von einem Prozent an der Gesamtbevölkerung, der Weltbevölkerung, und mit einem CO2-Ausstoß von knapp 2%, wenn wir das alles regeln, dann ist die Welt gerettet. Das ist deutscher Größenwahn, verbunden natürlich wieder mit Machbarkeitswahn und so weiter und so weiter. Wir hatten in Deutschland die sichersten Atomkraftwerke. Sicherer als die französischen im Nachbarland, im westlichen Nachbarland, sicherlich sicherer als das in Temesch war, in Tschechien, ganz zu schweigen von russischen Atomkraftwerken und so weiter mehr. Und das schmeißen wir über Bord. Wir hatten die ausgereifteste Dieseltechnik. Mhm. Wir haben Dieselmotoren gebaut, wo ein Auto mit 400 Pferdestärken klarkommt, mit 4-5 Litern Sprit pro 100 Kilometer. Ja. Das hat man alles über Bord geworfen. Und auf die Art und Weise natürlich, das hat dann wieder mit Energieknappheit und das hat mit steigenden Energiekosten zu tun, auf die Art und Weise, ich habe es wieder ein bisschen polemisch beschrieben, etwas betrieben, was ich als Morgenthau 2.0 bezeichnet habe. Mhm. Deindustrialisierung Deutschlands. über 80 Jahre nach dem Jahr 44, als der amerikanische Finanzminister Morgenthau gesagt hat, wir müssen Deutschland zum Agrarland machen und deindustrialisieren. Das machen wir jetzt selber.
Ja, aber auch Thema Verdummung. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, es gibt ja die Klimaunion als Gruppe oder Vereinigung von CDU-Mitgliedern, die sich dem Thema Klimaschutz verpflichten und dort auch Lobbyarbeit für Klimaschutz machen. Und da gab es eine Vizevorsitzende, die gesagt hat, Klimaschutz ist ganz, ganz wichtig. Und die kommt aus Bremen, ist dort Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion, Wiebke Winter. Und die hat dann gepostet, Lufthansa streicht jetzt die Strecke Bremen-Frankfurt. Weil Lufthansa baut jetzt ab, also es wird ja immer teurer zu fliegen in Deutschland. Ist das nicht auch irgendwie schwierig als Politiker, wenn man sagt, okay, auf der einen Seite will ich Klimaschutz haben, mach Fliegen, Verkehr immer teurer und auf der anderen Seite beklage ich es, wenn es vor meiner Haustür passiert, dass dann eine Fluggesellschaft sagt, okay, das rentiert sich einfach nicht mehr, die Strecke das dann einstellt?
Also ich bin ja früher sehr viel geflogen.
Ja.
Im Zuge meiner ehrenamtlichen Verpflichtungen als Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Ich habe damals schon aus rein praktischen Gründen nicht verstanden, warum es Flüge geben musste von Düsseldorf nach Frankfurt oder von Bremen nach Frankfurt, die ich auch selber nie genutzt habe, weil der Zeitgewinn nahezu null ist.
Ja.
Ja, also noch lange vor dem Thema Klima. Ja. Natürlich sollen unsere jungen Leute sensibilisiert werden für das Thema Klima. Mhm. Genauso wie sie früher oder auch heute noch für das Thema Umweltschutz und Naturschutz sensibilisiert werden sollen. Aber dann bitte doch umfassend. Und dazu gehört eben beispielsweise auch den jungen Leuten deutlich zu machen, wie sich das Klima der Welt über Jahrzehnte Zehntausende hinweg entwickelt hat. Mhm. Dass es Warmzeiten gab, dass es Kaltzeiten gab, das ist zum Teil gar nicht so lange her. Im Mittelalter gab es Warmzeiten, gab es Kaltzeiten und so weiter mehr. Dann gewinnt man eine andere Perspektive, was nicht ausschließt, dass man trotzdem etwas macht, dass man trotzdem Motoren baut, die noch preisgünstiger, noch energiegünstiger sind, dass man selber ganz selbstkritisch noch reflektiert, wo kann ich noch etwas einsparen. Hier haben die Schulen teilweise versagt. Muss man wirklich sagen, da haben die Schulen teilweise Friday for Future auch Ideologen Tür und Tor geöffnet. Mhm. Da haben auch viele Lehrer und viele Schulleiter versagt, indem sie die Schulschwänzerei zugelassen haben am Freitag, um Schule zu schwänzen. Wir haben in Deutschland ein Schulpflichtgesetz. Ja, und die können am Samstag meinetwegen demonstrieren. Aber das ist uninteressant, weil es da keine Schwänzerei ist.
Ja. Ja, das stimmt. Da kommen wir aufs nächste Thema. Das ist das Thema Leistung. Also wir sind ja ein Industrieland. Wir haben großen Wohlstand erarbeitet in den letzten Jahren, seit dem Zweiten Weltkrieg. Und da gehört es ja einfach dazu, dass man auch leistungsbereit ist. Also dass man ein bisschen mehr leistet als der Rest der Welt, um auch wohlhabender zu sein als der Rest der Welt. Und glauben Sie, dass das verloren gegangen ist in den letzten Jahren hier in Deutschland?
Das Leistungsprinzip ist in Deutschland spätestens ab den Ideologien oder der Ideologie der 68er-Pädagogik hops gegangen. Ich erinnere mich an Aussagen, das wirkte hinein bis in die 80er Jahre, damit auch hinein in die Bildungswissenschaften, hinein in die Lehrerbildung und so weiter. Leistung ist faschistisch. Ich habe Podiumsdiskussionen noch in den 90er Jahren erlebt und bestritten mit Abgeordneten von Grünen, die mir entgegengeschleudert haben, wer Leistung fordert, der will wohl eine Sortierung wie bei Auschwitz. Oder ein früherer SPD-Vorsitzender Lafontaine hat ein Papier schreiben lassen zur Bildungspolitik. Wer Leistung in Schule fordert, muss nach Auschwitz sagen, was er damit meint. Ja. Also auf die Art und Weise ist das Leistungsprinzip diskreditiert worden. Und damit ist ein urhumanes Prinzip, Menschen wollen etwas leisten. Menschen wollen sich selbst an sich messen und an anderen messen lassen, hops gegangen. Und es ist etwas anderes hops gegangen. Leistung ist immer auch implizit soziale Leistung, Leistung für andere. Mhm. Ja, nur die millionenfache Leistung garantiert uns auch die Hilfe, die wir den Schwachen im eigenen Land und auf der Welt zugutekommen lassen können. Nur die millionenfache Leistung stabilisiert unseren Sozialstaat. Mhm. Anders geht es nicht. Wir brauchen das Leistungsprinzip. Es muss in der Schule dort eine Renaissance geben mit ehrlichen Noten. Bitte mit ehrlichen Noten. Und es muss eine Renaissance natürlich auch weiter oben geben, in den Hochschulen, wo ja mittlerweile auch in verschiedenen Studiengängen die Durchschnittsnote 2,0 ist, wo im Grunde genommen keine mehr durchfällt. Wir brauchen auch wieder eine Leistungselite. Aber das ist lange, lange bis zum heutigen Tag igittigit gewesen. Ich habe mal einen Weltkongress für das hochbegabte Kind mitgemacht. Mit über 1000 Vertretern aus 130, 140 Ländern. Da hat ein Gastredner, ein ehemaliger Hamburger Schulsenator, SPD, gesagt, ich habe mit dem Prinzip Leistungsprobleme, denn irgendwo waren auch Hitler und Himmler Leistungsträger. Also bitte, pfui, Leistung aus Armen. Also wenn man auf die Art und Weise, ich sage es nochmal, ein urhumanes Prinzip, ein ursoziales Prinzip diskreditiert, braucht man sich nicht zu wundern, wenn da etwas verfällt.
Ja, also ganz, ganz schwierig. Auch Thema Sozialstaat. Also können Sie es auch nachvollziehen? Wir haben ja das sogenannte Bürgergeld, dass Menschen, die im Bürgergeld sind und die arbeiten könnten, dass die nicht dazu gebracht werden, dass sie vielleicht eine Beschäftigung aufnehmen. Also was ja auch vielleicht ökonomisch für die Menschen dann irgendwo sinnvoll ist, weil sie sagen, okay, wenn ich jetzt arbeiten gehe, habe ich viel mehr Aufwand, aber nicht mehr Geld. Also
naja, gut, der Mensch neigt natürlich auch zu einer bequemen Lebensweise. Und wenn er eine Chance sieht, zum Beispiel durch einen ausgeuferten Sozialstaat, relativ faul durchs Leben zu kommen, aber trotzdem seine notwendigen Bedürfnisse vielleicht mit ein bisschen Schwarzarbeit zu erfüllen, dann ist das keine Motivation. Und wenn jetzt eine SPD-Vorsitzende und zuständig auch für die ganze Abwicklung des Bürgergeldes sagt, es findet keine Zuwanderung in den Sozialstaat statt, dann muss ich ja wirklich sagen, alleine das wäre ein Grund zu sagen, diese Dame ist völlig ungeeignet für ein Bundeskabinett, beziehungsweise völlig ungeeignet als Chefin auch der Bundesanstalt für Arbeit beziehungsweise der Ämter, die das Bürgergeld verwalten.
Ja. Ja, ich meine, Sie haben ja auch Widerspruch bekommen aus den eigenen Reihen von Landräten, also der SPD, die ja als Jobcenter-Träger dann das Ganze vor Ort auch betreuen. Also es ist ja, geht ja an der Realität vorbei, oder?
Ja, gut, aber jetzt lässt sie natürlich die SPD ja ihre zweite Kolonne mit dem Gewerkschaftsbund, Deutschen Gewerkschaftsbund, aufmarschieren, der ja heute auch aus dem Munde der wiedergewählten Vorsitzenden, der früheren SPD-Generalsekretärin, schon gedroht hat, wir gehen auf die Straße. Mhm. Ja. Also gut, auch so kann man ein Land natürlich zugrunde richten. Wir sind dabei, der kranke Mann Europas zu werden. Mhm. Früher waren wir die Lokomotive Europas. Und mittlerweile werden wir schief angeguckt, insbesondere auch von den aufstrebenden, ehrgeizigen mittel- und osteuropäischen Völkern.
Ja. Ja, also das glaube ich auch, da gebe ich Ihnen recht, dass Polen, Tschechien oder Ungarn, dass die irgendwann an uns vorbeiziehen werden, weil die einfach noch ein bisschen hungriger sind. Also das,
ja, nicht nur die, und wenn sie noch ein bisschen weitergehen in den asiatischen Raum und nicht in den arabischen. Ja. Ja. Wenn sie den asiatischen Raum gehen, was das Japan betrifft und was China betrifft, oder auch, gut, aus Kasachstan kommen jetzt nicht mehr so viel. Früher kamen viele deutsche Kasachen hierher, hochmotiviert übrigens in der Schule.
Genau.
Ja. Die sind hungriger, die sind hungriger. Ja.
Ja, jetzt haben wir diese ganzen Probleme und wir haben eine Bundesregierung, also eine große Koalition, die nicht so recht harmoniert. Also glauben Sie, dass die Bundesregierung diese Herausforderungen anpackt, also von Bildung bis hin zur Wirtschaft, Sozialstaat und andere Dinge, die noch auf der Agenda stehen?
Also exakt 12 Monate nach Übernahme dieses Amtes beschleichen mich große Sorgen, ob das noch gelingt. Ein Bundeskanzler, der sich unterm Strich doch zu sehr dem Koalitionspartner ausgeliefert hat und letztendlich auch in der eigenen Brandmauer eingemauert hat. Der zwar immer mit flotten Sprüchen da ist, links ist vorbei. Ja bitte, wo ist links vorbei? Der noch angekündigt hat, die AfD zu halbieren. Was haben wir? Wir haben eine Verdoppelung der AfD. Die AfD rangiert mittlerweile auch bei INSA beispielsweise und bei anderen Meinungsforschungsinstituten 2, 3, 4, 5 Punkte. Und warten Sie mal ab, was jetzt demnächst passieren kann in Sachsen-Anhalt oder was passieren kann in Mecklenburg-Vorpommern. Die CDU versucht er nun mit allen möglichen schrägen Argumenten Sachsen-Anhalt noch rumzudrehen, mit dieser absurden Behauptung, dann würde das Abitur von Sachsen-Anhalt bundesweit nicht mehr anerkannt. Geht es eigentlich noch hilfloser, als damit zu drohen, dass 15 andere Länder einen Schulabschluss, der das Ergebnis von 12 Schuljahren ist, plötzlich annullieren? Das ist Volksverdummung. Das ist Volksverdummung.
Ja, glauben Sie, dass die Brandmauerstrategie der CDU gescheitert ist?
Natürlich. Natürlich. Aus zwei Gründen. Mit der Brandmauer werden, das wäre wahrscheinlich, wäre heute Bundestagswahl das Ergebnis, werden wahrscheinlich 15 Millionen Bürger die AfD wählen. Die kann man nicht hinter eine Brandmauer stecken, so nach dem Motto, ihr seid Nazis und wir behandeln euch so. Alle Maßnahmen, die AfD, der AfD-Knüppel zwischen die Beine zu werfen, ich bin kein AfD-Freund, damit das klipp und klar ist, alle Maßnahmen, kurzfristig noch mit dem alten Landtag eine Verfassungsänderung in Rheinland-Pfalz, Abschaffung eines zweiten Vizepräsidentenpostens in Baden-Württemberg mit der Begründung Sparmaßnahmen. Ja. Die Leute sind doch nicht doof. Das sind alles Stimmen für die AfD. Irgendwann wird die AfD vielleicht sich die Gaudi erlauben, um bestimmten Vertretern der Brandmauer von Daniel Günther bis März eine Ehrenurkunde für Mitgliederwerbung auszuhändigen. Nein, es ist versäumt worden, die AfD zu stellen. Mhm. Meinetwegen auch in Verantwortung zu nehmen. Und da wird man sehen, dass die mit dünnem Wasser kochen. Ja. Nur das Schlimme ist, wenn es dann erstmal so weit kommt, dann ist viel irreversibel passiert. Nein, es war von Haus aus falsch. Und ich sage es mal noch, auch hier in Räumen der Unionsstiftung wird nicht jedem Anhänger der Union gefallen. Die Urmutter der AfD heißt Merkel. Die AfD war 2013 als noch halbwegs seriöse Professorenpartei gegründet worden und war mit 4,8% gescheitert. Mhm. 2013.
Ja, ja.
Dann kam diese, aus meiner Sicht, rechtswidrige, willkürliche Grenzöffnung und die AfD ist auf über 10% geschossen und mittlerweile ist sie auf über 20%. Ja. Da liegen Versäumnisse in den letzten Jahren und eines kommt noch mit hinzu. Das ist meine Prognose. Wenn es so weitergeht und die Brandmauer weiterhin so praktiziert wird, und so wie es ausschaut, ist ein Verbot der AfD ziemlich aussichtslos. Ja. Dann wird eines Tages, wenn die AfD vielleicht doch minimiert ist, die Linke sich als den verbleibenden bürgerlichen Gegner die CDU vornehmen. Dann ist die CDU das, was vorher die AfD war. Ja. Für den Fall etwa eines AfD-Verbotes. Mhm. Also, da ist einfach viel falsch gelaufen und das kommt bei den Leuten an. Und es sind Millionen von ehemaligen Unionswählern, die jetzt AfD wählen. Nicht, weil ein Kupala oder weil ein Höcke die überzeugt, ja. Sondern weil sie einfach sagen, nein, so geht's nicht. Und dann spielen natürlich auch Presseorgane eine Rolle. Da macht ein YouTuber, ein Influencer ein 4-Stunden-Interview mit Höcke. Und was geschieht? Es wird skandalisiert. Mhm. Und was ist die Folge? Dieses Interview wird 5 Millionen Mal aufgerufen und der oberschlaue Spiegel, das Sturmgeschütz der Demokratie, wer sich selbst mal geadelt hat, ja, wirft dann diesem Influencer, diesem YouTuber ans Kryptid vor, er habe kein kritisches Interview geführt. Ja, hat der Spiegel jemals ein kritisches Interview mit Höcke geführt und ihn zerpflückt? Nein.
Ja. Ja gut, der ist ja jetzt kein Presseorgan, der ist ja YouTuber, Influencer, also wie wir beide, wir sind jetzt ja auch nicht irgendwie zur Neutralität verpflichtet und das kann er ja.
Also ich würde sagen, es passieren genau. Jeden Tag Fehler zugunsten letztendlich der AfD.
Ja, aber vielleicht noch ein letztes.
Obwohl es bei der AfD wirklich genug gäbe,
genau.
Zu kritisieren. Die Affinität zu Russland, die Affinität zu Putin, die Affinität zu Trump und so weiter und so weiter. Da gäbe es viel. Ja.
Ja.
Aber da reicht offensichtlich die intellektuelle Kapazität nicht dazu, um sie darzustellen.
Ja, Sie haben es ja kurz angerissen, Thema Medien. Und es gibt ja Medien, die wir alle bezahlen müssen. Das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Wie ist denn Ihr Blick auf die Situation oder ja, den Zustand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Also schauen Sie noch Tagesschau, gucken Sie sich noch gerne die Talkshows an oder haben Sie schon abgeschaltet?
Also ich habe das zweifelhafte Vergnügen gehabt, zwischen 35 und 40 Talkshows selbst mitzumachen. Mhm. Ich war bei Lanz dreimal, ich war bei Maischberger 3 oder 4 Mal, ich war bei Illner und so weiter mehr. Ja. Meistens als der böse Bube gegen 4 andere. Ja. Der Leistungspauker gegen, ja, was weiß ich, Spaßpädagogen und Kuschelpädagogen. Ich habe mit anderen zusammen ein Buch gemacht, das demnächst rauskommt, mit dem provokanten Titel Schwarzbuch Staatsfunk. da zerpflücken wir vor allem zwei Dinge. Erstens die Geldverschwendung, drei Dinge. Erstens die Geldverschwendung, zweitens die Vetternwirtschaft, die Drehtüren zwischen Öffentlich-Rechtlichen und Politik und drittens die politische Einseitigkeit, ablesbar zum Beispiel an der Zusammensetzung der Talkshows. Ja. Mhm. Ganz zu schweigen von Manipulationen, wie wir sie im ZDF gehabt haben, mit KI-generierten Bildern, um der Auswanderungsbehörde oder Einwanderungsbehörde in Amerika eins auszuwischen und so weiter. Oder wenn man sich anschaut, einen Böhmermann, der Leute niedermacht, laufen vor Gericht verliert, aber trotzdem im Jahr 700.000 Euro Honorar bezieht und die Gerichtskosten zahlt, der Gebührenzahler, der übrigens nicht mal einen Sitz hat in den Rundfunk- und Fernsehräten. Wir haben über 500 Rundfunk- und Fernsehräte. Der Auftraggeber und der Finanzier des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, derjenige, der im Jahr über 220 Euro zahlt, der hat nicht Sitz und Stimme. Der hat nicht Sitz und Stimme. Ja, der kann Prozessbriefe schreiben, die werden abgewischt, die werden abserviert. Ja. Also dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk Deutschlands ist der teuerste auf der ganzen Welt. Der teuerste öffentlich-rechtliche Einzelsender auf der ganzen Welt ist das ZDF. Da kommt kein BBC ran und so weiter. Mhm. Und wir argumentieren gegen diese Geldverschwendung. Mhm. Wir wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht weghaben. Ja. Wir wollen ihn auf seine Kernaufgabe, ausgewogene politische Berichterstattung, ausgewogene kulturelle Sendungen zurückstutzen. Ja. Und da braucht man nicht unbedingt im Monat, was haben wir im Monat, 18,56 Euro oder 94, sondern reichen vielleicht auch 5 Euro.
Ja, Thema Meinungsfreiheit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gibt ja die Journalistin Julia Roos vom Bayerischen Rundfunk, die hatte das Format Klar gehabt, zusammen, ich glaube, mit dem NDR war das, eine Gemeinschaftsproduktion, NDR, BR. Und die hat sich ja kritisch mit Themen auseinandergesetzt, macht das immer noch beim Bayerischen Rundfunk. Jetzt letztens ging es um Islamismus, es ging um das Thema Einwanderung, das Thema Bauern. Und da gab es ja eine Welle der Empörung beim NDR, also wo die Kollegin eigentlich schon massiv rausgemobbt hat. Und was würden Sie denn sagen? Also das war jetzt ja keine rechte Meinung aus meiner Sicht. Sie hat ja einfach nur die Fakten dargestellt. Also wie weit...
Also was mich damals wahnsinnig gestört hat, es gab über 200 Kollegen, in Anführungsstrichen, die sich hier gegen die Julia Roos gewandt haben.
Genau.
Und sie ist ja letztendlich dann auch gegangen worden. Ich war jetzt beim Bayerischen Rundfunk, hat da auch eine Sendung gemacht. Da ist dann auch wieder aus der Sendung was rausgestrichen worden. Ich habe damals die Vorkommnisse im Norddeutschen Rundfunk in einer Kolumne beschrieben. Und mir unter anderem auch ein Mitglied des Bayerischen Rundfunkrates vorgenommen. Mhm. Vorsitzender, Sprecher des Bayerischen Flüchtlingsrates. Geflüchtet vor über 20 Jahren aus Burkina Faso und habe über den ein Porträt geschrieben. Folge, Anzeige, wegen Verleumdung, Hausbesuch der Polizei, bei mir. Bis zum heutigen Tag weiß ich nicht, was mir vorgehalten wird. Mhm. Ja, es sind Einschüchterungsversuche. Genauso wie Einschüchterung stattfindet, jetzt nehmen wir mal die ganz spektakulären Fälle her. Der ehemalige Bundeswehrsoldat, der dieses Bild Schwachkopf, Schwarzkopf über Habeck gemacht hat und so weiter mehr. Oder ein anderer Chefredakteur eines rechten Magazins, der eine Fotomontage gemacht hat mit der damaligen Innenministerin Faeser mit einem Schild am Bauch, ich hasse Meinungsfreiheit. Ja, ja. Hat erst eine Geldstrafe verpasst bekommen, erst in zweiter Instanz ist er freigesprochen worden. Ja. Wenn ich mir anschaue, ein Habeck, eine Baerbock haben etwa 1500, 1600 Anzeigen losgelassen wegen Majestätsbeleidigung, sage ich jetzt mal. Übrigens Kanzler Merz auch, geklagt gegen Pinocchio-Nase, die ihm angedichtet wurde und so weiter mehr. Nein, das sind so Dinge im Verein auch mit dem Aufkeimen, Aufblühen von Meldestellen, mhm, Hate Aid, Respekt und so weiter mehr, dass ich sage, der Dichter des Deutschlandliedes hat schon recht gehabt, als er vor ungefähr 150 Jahren gesagt hat, der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant. Wir haben eine Verengung der Meinungskorridore in Deutschland. Mhm. Auch beispielsweise durch solche Einschüchterungsversuche.
Ja. Ja, Herr Kraus, also vielen Dank für das Gespräch. Wir weisen nochmal auf das Buch hin, Im Rausch der Dekadenz. Also das ist Ihr aktuelles Buch und demnächst kommt das Schwarzbuch Staatsfunk. Also da werden wir auch nochmal ein gesondertes Video dazu machen. Vielen Dank für das Interview und schön, dass Sie zu Gast waren.
Danke auch, Herr Schulz.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.